Frauen-Lesben-Info.
Kadınlardan ve lesbiyanlardan informasyonlar.
Informativo de mujeres y lesbianas.
Hallo liebe Frauen und Lesben, willkommen beim heutigen Frauen-Lesben-Info. Ihr könnt uns anrufen unter der Telefonnummer 0761 31 028. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr gleich auf Sendung gehen wollt oder ob ihr uns sowas erzählen wollt. Wir freuen uns darüber. Jetzt wollen wir euch erstmal erzählen, was es heute gibt. Und zwar haben wir eine Kurzmeldung und danach ein Interview mit Frauen-Lesben aus der KTS. Dort fanden sexistische Übergriffe statt und einige Typen haben ein Hausverbot bekommen. Um eine Einschätzung und eine Analyse geht es in dem Interview.
Auf dem Weg nach Beijing heißt eine neue Serie das im Frauen-Lesben-Info, die heute beginnt. Es geht dabei um die Weltfrauenkonferenz, die im September 95 in Peking stattfinden wird. Heute der erste Teil also davon. Darin erzähle ich, was das überhaupt ist, die Weltfrauenkonferenz.
Ein weiteres internationales Thema, nämlich ein Bericht zu Südkurdistan mit folgenden Schwerpunkten. Die Situation an der Grenze Türkei-Südkurdistan, die Anfang September für Journalistinnen, Vertreterinnen von Menschenrechtsorganisationen und Parlamentarierinnen von der Türkei geschlossen wurde. Seit Oktober gibt es für die Einreise nach Südkurdistan ein offizielles Genehmigungsverfahren. Ein weiteres Thema wird der Lkw-Verkehr sein, der seit neuestem über diese Grenze rollt, mit Diesel aus den irakischen Erdölstädten Kirkuk und Mosul. Dafür hat die türkische Regierung die Grenze geöffnet. Zum Schluss noch ein Bericht über die Situation der Flüchtlinge, die von Türkisch-Kurdistan wegen massiven Dorfzerstörungen nach Südkurdistan fliehen mussten. Am 16. November dieses Jahres wurden Karin Braun und Andreas Landwehr am türkisch-bulgarischen Grenzübergang Kapikul von türkischen Sicherheitskräften festgenommen. Bei ihnen sollen Video- und Tonkassetten gefunden worden sein. Karin und Andreas werden der Propagandatätigkeit für die PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, beschuldigt. Zum aktuellen Stand sagte uns die Pressesprecherin des Auswärtigen Amtes heute, dass das Verfahren gegen die beiden seinen ganz regulären Verlauf nimmt. Die türkischen Behörden hätten sich völlig sauber und korrekt verhalten. Es ist alles im Zeitplan. Die Behörden sind relativ zügig vorgegangen, so ihre Worte. Karin Braun wurde nach ihrem ersten Anhörungstermin am 1. November kurzzeitig eine Haftverschonung gewährt. Sie lebte unter Hausarrest bei ihrem Anwalt. Dies ließ sich zunächst als positives Zeichen werten. Nach einem Einspruch der Staatsanwaltschaft musste Karin aber wieder zurück in den Knast. Gegen Karin und Andreas wurden am 30. November 1994 Anklage erhoben nach dem Paragraph 169, also Unterstützung für eine separatistische Vereinigung, gemeint ist die PKK. Der Prozess gegen sie wird am 24. Januar nächsten Jahres in Istanbul eröffnet. Die Situation der beiden im Bayram-Pasa-Gefängnis sei den Umständen entsprechend gut. Karen hatte Besuch von ihren Eltern. Anwalt und Konsulat betreuen beide intensiv. Sie tun alles in ihrer Macht Stehende, so die Pressesprecherin heute. Diese Fürsorglichkeit des Konsulats und des Auswärtigen Amtes kennen wir auch aus der Zeit, als Stefan Waldberg im Knast saß. Nun sieht der Bundesinnenminister Kanter aufgrund des Urteils gegen 6 kurdische Abgeordnete von der letzten Woche, er sieht sich genötigt, einen kurzzeitigen Abschiebestopp für Kurdinnen und Kurden zu verhängen. Und auch die USA heucheln Entsetzen und mahnen die Türkei wegen der Verletzung der Menschenrechte. In der BRD fragt sich sogar die Regierung, ob die Rechtsstaatlichkeit in dem Verfahren gegen die kurdischen Abgeordneten gewahrt war. Diese Überlegung hat allerdings keinen Einfluss auf das Verfahren gegen Karen und Andreas. Das Auswärtige Amt meint, dass das Urteil gegen die kurdischen Abgeordneten, so skandalös und besorgniserregend es auch sei, zu trennen ist von diesem einzelnen Verfahren gegen Karen und Andreas. O-Ton der Pressesprecherin.
Die türkische Seite hat sich bisher absolut kein Versäumnis, absolut keine Unregelmäßigkeit im speziell auf dieses Verfahren bezogenen Ablauf bisher zu Schulden kommen lassen. Das müssen wir ganz klar sehen. Frauen-Lesben-Info von vor 2 Wochen berichteten wir in einer Kurzmeldung über eine Erklärung der Frauen-Lesben in der KTS, einem besetzten Haus auf dem Vauban-Gelände. In dieser Erklärung ging es um sexistische Übergriffe in der KTS. Dabei vor allem um Wandschmierereien und Gewaltandrohungen. Von Frauen und Lesben wurde ein Hausverbot für die entsprechenden Typen gefordert und auch durchgesetzt. Die Typen, sie werden im Allgemeinen als Eus oder Bad Boots im Moment bezeichnet, auch wenn sie sich teilweise anders bezeichnen, antworteten mit einem Flugblatt, in dem sie sich selber entlarven. Im folgenden Interview stellen Frauen, Lesben ihre Sicht der Auseinandersetzung um Sexismus in der Szene dort dar. Wir fragten zunächst nach einer Entwicklung der Auseinandersetzung.
Ich glaube einmal so, dass die ganzen Zeichen oder auch die Anmachen, die auch im Haus 11 stattgefunden haben, erstmal nicht so wahnsinnig aufgenommen worden sind. Also eher mehr so als Randerscheinung und ab und zu mal kurz vielleicht angesprochen. Und dass das Ganze angefangen hat zu eskalieren, war, glaube ich, ab dem Zeitpunkt, wo zum ersten Mal denen gesagt worden ist, also auch Leuten von der Gruppe, von Euskins oder Hootsboys oder wie sie immer sich nennen möchten halt, wo sie halt auch gegen eine Frau ziemlich agiert haben einen Abend und einer dieser Typen hier rausgeschmissen worden ist. Und dann kam immer und immer wieder so, ja, so Randbemerkungen oder Anmachen oder ja auch wieder jetzt auch im Haus 34 Schmierereien an der Wand halt so. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch so ein bewusstes Teil gewesen ist von der Gruppe halt so, dass sie genau dort reingetroffen haben, wo auch gerade, Anführungszeichen, die Hausszene von der KTS oder auch linke Szene im Punkt des Sexismus oder so ziemlich widersprüchlich ist. Ne? Und sie selber ineinander zerrissen auch ist. Sich nicht, auch gerade die Männer in der linken Szene sich absolut darin nicht verhalten, würde ich sagen.
Du meinst also, dass erste Hinweise auf Sexismus nicht ernst genommen wurden?
Ich glaube, ja, nicht ernst genommen worden sind und ich glaube auch, erst ab dem Zeitpunkt, wo Frauen sich konkret dagegen angefangen haben zu wehren, von den Typen erst das Thema aufgegriffen worden ist.
Ein anderes Muster, das sich gerade an dem, was da jetzt abgelaufen ist, festmachen lässt, was sich immer wieder wiederholt, ist, dass dadurch, dass diese Gruppe, diese Boot Boys, also vielen bekannt sind oder befreundet sind oder waren mit einigen der Leute, die auch im Haus sich engagieren, in der KTS sich engagieren, dass dadurch immer so Loyalitäten dann da sind und aufgrund dieser gemeinsamen Vergangenheit oder Freundschaften dann irgendwie keine Klarheit ist in einem Verhalten, wenn dann solche sexistischen Sprüche da stehen oder Frauen bedroht werden, dass dann nicht irgendwie ganz klar reagiert wird von Typen, sondern dann irgendwelche Rechtfertigungen gebracht werden und ja, aufgrund dieser gemeinsamen Vergangenheit, die man ja hat.
Es gibt ja die Meinung, dass eben diese Angriffe gegen Frauen also extra gemacht wurden, um da eine Spaltung zu provozieren, also in einem gemischten Gesamtplenum. Wie schätzt ihr denn das ein?
Ja, ich denke, dass es einfach deswegen eine Spaltung provozieren soll, weil ganz klar ist, dass es endlos Diskussionen gibt, die aber das Thema gar nicht richtig anpacken, also das Thema Sexismus in der linken Szene oder im Haus nicht richtig anpacken, sondern eigentlich nur darum gehen, wie verhält man sich jetzt ganz konkret, wenn so Provokationen und Bedrohungen stattfinden. Und schon allein deswegen kommt es zu einer Spaltung, weil es ist nicht mit einer gerade momentanen Reaktion getan, sondern einfach mit einer Auseinandersetzung darüber und nicht mit einem Hausverbot oder nicht mit einem Überpinseln von Sprüchen schon gleich überhaupt nicht.
Also manch eher so eine Feuerwehraktion jeweils und keine grundsätzliche Auseinandersetzung.
Oder wie würde denn für euch so eine Auseinandersetzung aussehen, dass ihr sagen würdet, gut, die bringt es auch für euch?
Also ich glaube, jetzt unabhängig oder auch gerade in der Hausgeschichte in Euskens, wenn diese ganze Sexismusdiskussion überhaupt mal auf den Punkt gebracht werden würde, das heißt für mich zum Beispiel, dass die Männer sich da drin konkret selber auseinandersetzen, dass Frauen sich da drin auch auseinandersetzen, dass einfach mal, selbst wenn es eine einfache Anführungszeichen Schmiererei ist, dass einfach klar ist, dass darin nicht erst eine Diskussion stattfindet, sondern einfach ein Verhalten gleich da ist halt so. Und dass darin nicht noch die eigenen Widersprüchlichkeiten von Seiten der Typen ständig ins Plenum reinrasen halt. Und dass sie sich einfach mal konkret nicht über den Sexismus von irgendwelchen Gruppen aufregen, sondern auch mal einfach dahinter gehen, wo ist denn mein eigener Sexismus da drin halt? Wo verstecke ich mich hinter einer Gruppe halt? Ne? Wo tue ich es mir anmaßen, über eine Bedrohung an Frauen zu reden halt, die in keinster Weise eine Bedrohung für mich ist halt, weil ich es nie erfahren kann halt. Ne? Und sich damit eigentlich zum Mittäter machen, finde ich. Und davor auch schon eigentlich, indem sie sich wirklich niemals konkret auseinandersetzen. Das ist eigentlich auch eine Forderung, die ich habe, nicht nur an die Hausmänner da drin, sondern ja, in dem Fall an die Hausmänner, dass sie endlich anfangen, sich über ihren eigenen Sexismus auseinanderzusetzen. Um Frauen das Recht einzugestehen, zu sagen, selbst bei in ihren Augen einer einfachen Schmiererei, es ist genug.
Was bedeutet das jetzt für die Frauen von dem gemischten Plenum? Also wie gehen die jetzt irgendwie damit um?
Ich denke, das ist unterschiedlich, je nach der Geschichte von Frauen. Sexismus ist ja auch für jede einzelne Frau da drin ein sehr eigenes Thema halt auch. Und auch selbst in der Gruppe als Frauen sehr unterschiedlich zu handhaben halt erstmal so. Und ich denke, dass viele Frauen im gemischten Plenum halt von Anfang an ziemlich Angst hatten, sich dieser ganzen Dominanz der Männer auseinanderzusetzen halt auch. Ne? Und sich dann auch ein Stück weit rausgezogen haben oder sich nur noch mit Frauen treffen, wie zum Beispiel am Frauentag, und auch gar keine Lust haben, mehr in diesem gemischten Zusammenhang überhaupt darüber zu reden halt, ne? Was sie sich entzogen haben halt. Und die Frauen, die weiter zum gemischten Plenum gehen, denke ich, denen ist es auch wichtig, trotzdem präsent zu sein halt, ne? Und das finde ich auch wichtig. Ich finde es nach wie vor sehr wichtig, dass Frauen auch im gemischten Zusammenhang gerade in das Hausplenum gehen. Wobei natürlich sich dadurch nicht allein was verändert, denke ich mal. Also da müsste noch sich grundlegend an der ganzen Struktur was verändern halt.
Es war auch so, nachdem das erste, also es gab ja den Frauen-Lesben-Sporttag und da waren dann Bilder von Frauen an den Wänden in den Räumen und daraufhin, kurz danach gab es dann diese Schmierereien, wo also die Skins direkt darauf reagiert haben, also die auch benutzt haben, die Malereien der Frauen. Und auf dem Plenum danach, da ist halt das gewesen, was du vorher beschrieben hast, dass halt Frauen erstmal erklären mussten, inwieweit sie das bedroht und dass da überhaupt kein Verständnis war, oder nicht überhaupt kein, aber häufig erstmal erklärt werden musste und versucht wurde zu relativieren, warum diese Typen das gemacht haben und dass das ja vielleicht gar nicht so gemeint ist und dass sie dann nur provozieren wollten. Und es ging hin und her und damit haben die Typen in der Diskussion dort, die Anwesenden, schon angefangen zu spalten. Und da hat schon die eindeutige Solidarität gefehlt mit den Frauen. Und da haben Frauen massiv sich auch zurückgezogen. Und auf den Hinweis darauf hin, dass da jetzt Frauen schweigen und dass man sich da mal Gedanken drüber machen sollte, wurde dann halt wieder von Männern gesagt, was ist denn das für ein Verhalten? Da mache ich doch den Mund auf, wenn ich was zu kritisieren habe. Und also solche Sachen sind da gelaufen. Und dann haben daraufhin Frauen aus der Donnerstagsgruppe, die sich halt donnerstags dort immer treffen, entschieden, auf das nächste Plenum gehen wir gemeinsam hin. Das war nach dem Eindringen des Kinds. Und das war ein totaler Unterschied, dass dieses gemeinsame Hingehen bei diesem Plenum dann hat einfach eine andere Stärke rübergebracht und hat auch bewirkt, dass dann das komplette Verbot für die gesamte Gruppe ausgesprochen wurde. Während bei diesem ersten Plenum, würde ich mal sagen, vielleicht auch das ein Problem war, dass wir nicht gemeinsam aufgetreten sind. So.
Und was an dem Plenum auch noch ganz wichtig und gut war, dass vorher an dem Frauentag einfach beschlossen wurde, wir überlegen uns, was wir da drin haben wollen, welche Reaktion, und sagen das dann auf dem großen Plenum, aber dass wir halt die Reaktion einfach einfordern und keine Lust haben, halt darüber diskutieren in einer dreistündigen Diskussion Montag mit was weiß ich wie vielen Typen, die sich da nicht verhalten oder einfach nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, und dass da einfach keine Rechtfertigung mehr passieren muss von Frauen, wann und wie sie sich bedroht fühlen. Und ich denke, das war auch ganz wichtig.
Also ich merke, dass bei den ganzen Sexismusdiskussionen in der KTS mir es dann trotzdem noch total wichtig ist, dass es eine KTS gibt, dass es besonders diesen Donnerstag, den Frauen-Lesben-Tag gibt, und dass ich halt auch finde, dass da im Moment viele Sachen entstehen, die einfach noch nicht so eingefahren sind, dass Frauen-Lesben sich da treffen können, dass sie einfach nochmal verschiedene Sachen machen können, und dass es deshalb für mich auch weiterhin irgendwie ein Grund ist, ja, auch so eine KTS zu fordern. Und dass ich das halt klasse fände, wenn noch mehr Frauen, auch verschiedene Frauenlesben, sich da irgendwie einklinken. Und jetzt halt eine Frage, wie euch das damit geht.
Ich finde es total gut, dass es den Frauentag gibt, Frauenlesbentag gibt. Ich finde dadurch, was in der letzten Zeit passiert ist, wie die Frauen das machen, dass da doch viel Mut entsteht, halt so viel Auseinandersetzung unter den Frauen. Und dass, wie vorhin schon gesagt hat, dass diese sogenannten Freiräume erst wirklich zu Freiräumen werden können, wenn die Frauen da drin sich versuchen zusammenzufinden und versuchen einfach neue Sachen zu machen halt. Also so sich nicht entmutigen lassen einfach. Die auch Spaß miteinander haben, auch innerhalb dieses Hauses halt, und sich dafür einsetzen, dass dieser Frauentag bleibt, halt Frauenlesbentag bleibt. Dass der auch wichtig ist einfach.
Ja, und vor allem halt, dass der wichtig ist, nicht nur aus so einem wir brauchen unbedingt einen geschützten Raum, sondern einfach, wir können total gut irgendwas zusammen machen, was nicht unter einer festen Struktur steht oder was nicht eingefahren ist. Oder, also da gibt es ganz viele Ideen, und das sieht man jetzt einfach an dem Raum oder was da schon alles stattgefunden hat. Und dass das zwar innerhalb des Hauses ist, wo halt irgendwelche Ziele, was man damit will, dahinter stehen, aber dass das wieder einfach was ganz extra ist.
ベルが私猫みたいにしゃべる。 し嘘みたいな声で
Gleis 1. Alle mitreisenden Frauen des Zuges nach Peking bitte einsteigen, zurücktreten, die Türen schließen. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab.
Zug gibt es tatsächlich. Ein Frauenzug nach Peking zur 4. Weltfrauenkonferenz im September 1995. Was ist die Weltfrauenkonferenz? Wie bereiten sich Frauen in verschiedenen Kontinenten und Ländern darauf vor? Welche Hoffnungen setzen Frauen in diese Konferenz? Wie organisieren sie sich? Was fordern sie? Was erwarten sie? Auf dem Weg nach Beijing, eine Serie im Frauen-Lesben-Info bei Radio Dreieckland. Heute
Weltfrauenkonferenz. Was ist das?
Stattfinden wird sie vom 4. bis zum 15. September 1995, die 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing, zu Deutsch Peking. Das Motto Gleichstellung, Entwicklung, Frieden. Das Ziel, das Erstellen einer Prioritätenliste für den Zeitraum von 1996 bis zum Jahre 2001 bezüglich der Gleichstellung von Frauen weltweit. Das hört sich genauso bedeutungsvoll wie nichtssagend an. Und nichtssagend würde es mit Sicherheit bleiben, wenn es nur den hochoffiziellen Teil der Weltfrauenkonferenz gäbe. Der wird nämlich von den Frauenministerien und anderen Regierungsabgeordneten von verschiedenen Ländern der ganzen Welt bestritten. Die Bundesrepublik zum Beispiel, dies nur als kleinen Exkurs, wird von unserer neuen Frauenministerin Claudia Nolte vertreten. Eben die Frauenministerin, die zum Beispiel 1991 äußerte:
Der Staat müsse die Traute haben, Frauen zu bestrafen. Es sei doch eine vernünftige Lösung, Frauen als Strafe für eine Abtreibung zu einem sozialen Jahr im Krankenhaus zu verpflichten und Ausgleich zu schaffen für das von ihnen angerichtete Leid.
So zitiert im Spiegel 1191. Eben diese Claudia Nolte wird also die offizielle Delegation der BAD auf der Weltfrauenkonferenz in Peking anführen. Und das zeigt schon, dass es nicht gerade die feministische Avantgarde ist, die den entscheidungsbefugten Teil dieser Konferenz stellen wird. Allerdings, dies als letztes zum Thema offizielle Delegation, sind nicht alle Frauenministerinnen Europas, Afrikas, Asiens und Amerikas so grauenhaft reaktionär wie Claudia Nolte. Wie dem auch sei, gäbe es nur diesen regierungstragenden Part der Weltfrauenkonferenz, würde uns diese Veranstaltung hier kaum interessieren. Es ist aber so, dass sich die Struktur von UNO-Konferenzen, und die Weltfrauenkonferenz ist übrigens eine UNO-Konferenz, dass sich also diese Struktur in den letzten Jahren ganz interessant entwickelt hat. Wie schon bei der Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien und der Weltbevölkerungskonferenz 1994 in Kairo, wird auch parallel zur Weltfrauenkonferenz in Peking ein weltweites Treffen von Nichtregierungsorganisationen stattfinden. Etwa 20.000 Frauen aus fast allen Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, der Karibik, Europas und den USA werden dort erwartet. Was sind nun wieder Nichtregierungsorganisationen? Das Wort sagt erstmal nicht mehr, als dass diese Frauenorganisationen eben keine Regierungsinstitutionen sind. Das trifft nun auf den eher konservativen Deutschen Hausfrauenbund genauso zu wie auf ein autonomes Lesbengrüppchen. Und das beschreibt wiederum die politische Bandbreite dieses gigantischen Treffens von Nichtregierungsorganisationen, kurz NROs, in Peking. Natürlich ist die Teilnahme dort auch nicht ganz billig, insbesondere die Anreise. Es wird sich also zeigen, ob Peking wirklich ein Treffen von engagierten Frauen von der Basis sein wird oder ob sich nur gut bezahlte Funktionärinnen die Teilnahme leisten können. In vielen Ländern wurden mittlerweile Fonds gegründet, aus denen die Pekingfahrt für Frauen ohne Geld finanziert werden soll. Die Einflussmöglichkeiten der NROs auf die offizielle Weltfrauenkonferenz sind an sich minimal. Entscheidungsbefugnisse gibt es gar nicht. Durch die Richtlinien des Sekretariats der Weltfrauenkonferenz sind die Staaten zwar aufgefordert, Zitat, besonders die Frauen an der Basis, Zitat Ende, einzubeziehen. Aber was das heißt und wie das gemacht wird, bleibt natürlich den einzelnen Regierungen überlassen. Für die Bundesrepublik gibt es schon skandalöse Anzeichen dafür, dass alles getan wird, um die bundesdeutschen NROs auszuboten. Dazu mehr in einem der nächsten Teile unserer Serie. Dass es nichts bringt, brav auf einen Ruf der Regierungen zu warten, haben Frauen weltweit schon lange begriffen. Schon seit 1993 laufen Vorbereitungstreffen von Frauenorganisationen in allen Teilen der Welt. Ein internationales im März 94 in New York, regionale Treffen in Kairo, Tunesien, Indonesien, Finnland, Dakar und in vielen Ländern Lateinamerikas. Eine asiatisch-pazifische Frauenkonferenz fand im Juni in Jakarta statt. Dort wurde zum Beispiel bemängelt, dass der zunehmenden Feminisierung der Armut in den offiziellen Dokumenten kein Raum eingeräumt wurde. Das Vorbereitungstreffen für Europa fand im Oktober in Wien statt. Auch parallel dazu trafen sich die NROs. Auch darüber gibt es Skandalöses zu berichten in einem der nächsten Teile der Serie. Frauen organisieren sich weltweit für Peking. Das ist das eigentlich Interessante an dieser Weltfrauenkonferenz. Besonders für viele Frauen in Ländern der sogenannten Dritten Welt hat diese Konferenz eine große Bedeutung. In den nächsten Wochen und Monaten wollen wir im Rahmen unserer Serie Auf dem Weg nach Beijing darüber berichten, wie Frauen sich organisieren, welche Erwartungen, Hoffnungen, Forderungen sie für Peking haben.
of the sun and the wind and the moon and the rain. Wrap the sun around you like a rainbow. Let the mighty breezes be your lullaby. Of the sea, Mother Nature's energy is washing over me, washing over, washing over me. We can make it if we try. I've seen it done before. Writing songs that wake us out of lullabies. Learn the lessons of the past. We're not the first and we're not the last to sing for freedom, to live our lives for freedom.
Südkurdistan erhielten wir aktuelle Informationen von Leuten, die sich Ende Oktober bis Ende November in der selbstverwalteten kurdischen Region aufhielten. Leider ist uns die Kassette mit einem dazu geführten Interview abhanden gekommen, weshalb wir die Berichte mit eigenen Worten zusammenfassen müssen. Folgende Themen standen dabei im Vordergrund: die Situation an der türkisch-südkurdischen Grenze, die seit Anfang September für Journalistinnen, Parlamentarierinnen und Vertreterinnen für Menschenrechtsorganisationen geschlossen wurde. Auch über diese Grenze geht der Lkw-Verkehr, der Diesel aus dem Irak in die Türkei bringt. Für diesen Transfer hat die türkische Regierung die Grenze geöffnet. Zum Schluss ein Bericht über die Bedingungen der Flüchtlinge, die von Türkisch-Kurdistan nach Südkurdistan geflohen sind, beziehungsweise vom türkischen Militär getrieben in die selbstverwaltete kurdische Region fliehen mussten. Zur Situation an der türkisch-kurdischen Grenze. Einen Monat nach der Ankündigung der türkischen Regierung, dass die Grenze von der Türkei bzw. türkisch-Kurdistan nach Südkurdistan bzw. auf irakisches Staatsgebiet schärfer kontrolliert wird, ist das bürokratische Ausleseverfahren nun folgendermaßen. Europäerinnen, die nach Südkurdistan einreisen wollen, müssen über ihre Botschaften eine Erlaubnis beim türkischen Außenministerium beantragen. Faktisch erhalten nur noch Vertreterinnen von Hilfsorganisationen diese Erlaubnis. Und auch da wird aussortiert. Zum Beispiel erhalten Mitarbeiterinnen von Medico International grundsätzlich keine Einreisegenehmigung. Die Organisationen der Vereinten Nationen dagegen hatten dieses Problem noch nie. Sie haben schon immer ein Visum von Bagdad erhalten. Für alle anderen Hilfsorganisationen ein nicht gangbarer Weg. Stützen Sie doch die Strukturen der selbstverwalteten kurdischen Region. Das ist natürlich auch der Türkei im Zeichen ihrer Sympathie für das irakische Regime ein Dorn im Auge. Jedoch muss die Türkei auf das achten, was als Drohung vor ihrem zweiten Auge steht. Tausende von kurdischen Flüchtlingen, wenn das Auffanglager Südkurdistan zusammenbricht. Seit Anfang Oktober sind an der Grenze mindestens 50 Leute abgewiesen worden. Die Wartezeit an der Grenze beträgt zwischen einem und 8 Tagen, denn das türkische Außenministerium schickt über verschiedene Behörden ein Fax mit der Einreiseerlaubnis für die jeweilige Person an die Grenze. Und das kann dauern. Außerdem ist auch das Grenzgebiet Operationsfeld des türkischen Militärs gegen die kurdische Bevölkerung. Das heißt Ausgangssperre, Militärkontrollen, patrouillierende Panzer und in Hörweite Kanonendonner. Aber auch die Ausreise ist ein Unterfangen, das sich über Tage hinziehen kann. Das gesamte Gepäck wird genauestens kontrolliert, meist auf der Militärstation in der grenznahen Stadt Silopi. Anderes Bild, das inzwischen die Grenze markiert, sind kilometerlange LKW-Schlangen. Nach dem Bericht der Leute, die sich im Oktober in Südkurdistan aufhielten, fahren täglich 1000 LKWs über die Grenze. Zwar haben sie auch Lebensmittel geladen, aber ihre eigentliche Fracht ist Diesel. Eine Person beschrieb diese LKWs so: Da, wo sonst zwischen der Ladefläche und der Straße Luft ist, sind riesengroße Ersatztanks. Denn es dürfen keine Tanklastwagen wegen des UN-Embargos gegen den Irak über die Grenze fahren. Nur sogenannte Ersatzkanister dürfen mitgenommen werden. Mit den Lebensmitteln wird der Diesel bezahlt. Bargeld ist wegen des genannten Embargos verboten. Die Frage, inwieweit die türkische Regierung, die diesen erlaubten Schmuggel je nach Interesse verbietet oder zustimmt, das UN-Embargo verletzt, sei dahingestellt. Die LKWs fahren in die irakischen Erdölstädte Mosul und Kirkuk. Die Grenze passieren sie mit Hilfe von Bestechungsgeldern, eine unschätzbare Einkommensquelle für das türkische Regime. Aber auch die südkurdische Seite profitiert von diesem Grenzverkehr, der aufgrund türkischer Beschlüsse seit September diesen Jahres enorm zugenommen hat. Die erwähnte südkurdische Seite bedeutet aber faktisch, die Zolleinnahmen gehen in die Kasse der Demokratischen Partei Kurdistans, die diese Grenze kontrolliert. Seit dem Beginn der Kämpfe zwischen den zwei großen südkurdischen Parteien im Mai diesen Jahres, die sich bis in den Sommer hineinzogen, fließen die Zolleinnahmen nicht mehr in den Finanzhaushalt der südkurdischen Regierung. nicht einmal dem Gouvernement Dohuk, kontrolliert von der Demokratischen Partei, kommt ein Teil dieser Einnahmen zu. Dies bedeutet, in einer Situation, wo diese beiden Parteien um die Führung konkurrieren, ein enormer Machtgewinn, der auch auf die innenpolitischen Verhältnisse bedeutende Auswirkungen hat. Aber nun zu der Situation der türkisch-kurdischen Flüchtlinge in der selbstverwalteten kurdischen Region. Seit dem Frühjahr dieses Jahres sind nach und nach Kurdinnen aus der Türkei nach Südkurdistan geflohen. Zum Teil ließ ihnen das türkische Militär auch gar keinen anderen Fluchtweg. Inzwischen befinden sich rund 10.000 Flüchtlinge in Südkurdistan. Sie hatten sich zu Beginn des Flüchtlingsstroms in der Nähe der türkisch-südkurdischen Grenze niedergelassen und wollten da auch bleiben. Mit der Wahl dieses Ortes zeigten sie, dass sie Anspruch darauf erheben, in ihre Dörfer auf der türkischen Seite zurückzukehren. Ein politischer Protest, der stets Aufmerksamkeit auf ihre Vertreibung durch das türkische Militär lenken sollte. Dementsprechend reagierte die UNO, die das Flüchtlingslager mit Lebensmitteln versorgt. Sie forderte die Flüchtlinge nicht ohne Druck auf, weiter ins Landesinnere zu gehen. Die oberflächliche Begründung dafür war die unsichere Lage wegen den Bombardierungen des Grenzgebietes durch das türkische Militär. Mit einem Hungerstreik im August diesen Jahres machten die kurdischen Flüchtlinge aus der Türkei auf ihre Situation aufmerksam, auf die gewaltsame Vertreibung aus ihren Dörfern, begleitet von den Worten »Geh doch zu euren Kurden«. Inzwischen befinden sich ungefähr 5000 Kurdinnen an einem Ort, der rund 60 bis 80 Kilometer im Landesinneren Südkurdistans liegt. Mit dem Einzug des Winters ist die Situation dort schwierig. Mangel an Zelten und Decken, die Versorgung mit Lebensmitteln ist knapp. Immer wieder, so die Informationen derer, die das Flüchtlingslager besucht haben, berichten die Flüchtlinge von der Gewalt des türkischen Militärs, von Dorfzerstörungen, Folterungen, dem Abbrennen von Dörfern und Weideland, Vertreibungen und Drohungen. Spuren von Folterungen sind noch sichtbar gewesen, so das Zeugnis derer, die das Flüchtlingslager besucht haben. Diese hatten während ihres Aufenthalts im Lager damit begonnen, die Namen von zerstörten Dörfern zu notieren, von denen ihnen ein Flüchtling berichtete. Es waren über 20 Dörfer, und nach kamen andere Flüchtlinge hinzu, die die Namen weiterer zerstörter Dörfer nannten. Die Liste wurde länger und länger.
In the city einfach mal.
Das war die indische Sängerin Sheila Chandra und alles deutet darauf hin, dass wir heute pünktlich fertig werden, denn jetzt kommen wir schon zu den Veranstaltungshinweisen. Am nächsten Mittwoch gibt es einen Diod-Vortrag von Giti Thadani aus Indien unter dem Titel Ausgraben und Gedächtnis, Ökologie der weiblichen Erotik. Im geografischen Kontext Indien und Nepal gibt es eine Reise durch das Labyrinth der Zeiten, Philosophien, Verwandtschaftsbeziehungen, Symbole, Tempelarchitekturen der weiblichen Kosmologien, die unabhängig vom Patriarchat existieren. Beispiel: Yoni als Symbol und Begriff, der sowohl weibliche Sexualität verkörpert, als auch einem Ort, der zugleich Quelle, Wasserfall und Höhle sein kann. Beispiel: Tempel der 64 Yoginis. Die Yoginis sind Darstellungen weiblicher Gottheiten, parthenogenetisch geboren aus der Urgöttin. Bedeutungen von Fruchtbarkeit als nicht nur biologisch, sondern in einem umfassenderen Sinne. Weibliche Architektur als Sammelort im Gegensatz zur patriarchalen Architektur, wo das Zentrum besetzt sein muss. Ein Hauptbegriff von Sexualität in diesen Traditionen ist Yami, weibliche Zwillinge, die ein Ausdruck gegenseitiger Anziehung ist, die zu einer Begegnung führt, wo die sexuellen Energien ineinander fließen. Leben und Tod in den weiblichen Philosophien. Ja, dieser Dia-Vortrag von Giti Thadani findet statt am nächsten Mittwoch, den 21.12.94 um 20 Uhr und zwar im Frauengruppenraum in der Adlerstraße 12 und er kostet 15 Mark.
Wir machen weiter mit den Veranstaltungshinweisen. Wir müssen heute nämlich pünktlich fertig werden, nicht wegen der Musik, nicht wegen der nachfolgenden Redaktion, sondern aus ganz anderen Gründen. Morgen, Donnerstag, gibt es in der KTS auf dem Vauban-Gelände in dem Frauen-Lesben-Raum einen Film zu sehen. Er heißt Die Teufelin. Und der Film beginnt um 20 Uhr. Gleichzeitig, wie jeden Donnerstag, ist Frauen-Lesben-Kneipe auch ab 20 Uhr.
Am Samstag gibt's eine Demo von der KTS-INI und von allen, die gern in die KTS gehen. Wir lesen mal aus dem Demo-Aufruf vor. Unkraut vergeht nicht. Eigentlich haben wir das Böse dieses Jahres ganz schön in die Ecke gedrängt. Nach zig saure Gurkenjahren auf der Straße, erst 3,5 Monate im Haus 11, in Klammer, Anarchie, bürgerliche Küche und kulturelles Mittelmaß. Als die Stadtfürsten um Böhme dachten, mit dem Abriss eines Hauses wäre das Problem, sprich wir, wieder verschwunden, gab es im Sommer ein für die Stadt erlebnispädagogisch wertvolles Intermezzo, verschiedenster Aktionen, Demos, Konzerte und Wandertage, in und um Freiburg herum, mit dem Ergebnis, dass Onkel Böhme seine Liebe für die Jugend entdeckt hat und wir einen ganz hübschen Ersatz, sprich Haus 34, Anarchie, bürgerliche Küche und kulturelles Mittelmaß, gefunden und bis jetzt behalten haben. So weit, so gut und eigentlich könnte es gerade so bleiben. Nur leider scheint die Stadt bei der Findung einer uns genehmen Lösung etwas gehemmt zu sein. Ja gut, ein Angebot von ihrer Seite gab es zwar, nur mit der Lagerhalle unten im Flugplatz können wir irgendwie nix anfangen. Was uns da vorgesetzt wurde, taugt vielleicht für ein wochenendliches Konzert- und Disco-Betriebhaus, nicht aber für ein soziokulturelles Zentrum, wie wir es uns vorstellen. Denn ein solches kann ohne ein soziales Umfeld, es zum Beispiel auf dem Vauban-Gelände existiert, nicht funktionieren. Solange der Stadt nichts Besseres einfällt, schlagen wir doch einfach Folgendes vor. In gewohnt konservativer Weise würden wir am liebsten alles beim Alten belassen. Eine Zwischennutzung von Haus 34 wäre für uns allemal akzeptabel. zumal in nächster Zukunft auf dem Gelände nicht mit einem Baubeginn zu rechnen ist. Was also, liebe Stadt, spricht denn eigentlich gegen unseren Vorschlag? Schließlich existiert bei den anderen für den Abriss vorgesehenen Häusern genau diese Regelung. Doch wie sahen bisher die Verhandlungen mit der Stadt aus? Dämliche Rumdefinierereien, was Jugendliche, ob Jugendliche, welche Jugendliche und ein Angebot, was danach riecht, dass die Stadt nur darauf gewartet hat, dass wir es ablehnen. Und weil uns das jetzt alles zu bunt wird, machen wir diese Demo. Unsere Forderung ist ganz kurz und einfach. Solange die Stadt keine sinnvolle, lustige und dauerhafte schöne Alternative anbieten kann, muss sie uns eine Zwischennutzung von Haus 34 auf dem Bourbon-Gelände zusagen. Also eine Demo am Samstag ab 12 Uhr am Bertholdsbrunnen für Anarchie, bürgerliche Küche und kulturelles Mittelmaß.
Jetzt noch zur Ankündigung eines kleinen Festchens, bunt, festlich, pompös, und zwar nicht nur zur Weihnachtszeit. Der OB Böhme und die anderen Bürgermeister laden ein am nächsten Dienstag zu einer vorweihnachtlichen Abendfeier. Welche, die sich diese Bescherung anschauen möchten, das Ganze findet statt am 20.12. ab 19.30 Uhr in dem unteren Saal der Gerichtslaube des Rathauses. Dabei viel Spaß.
Im morgigen Info am Donnerstag gibt es 4 Beiträge, einmal zum Prozess wegen der Besetzung der Bezirksstelle für Asyl. Dieser Prozess soll diesmal am Donnerstag ab 9 Uhr im Landgericht Freiburg über die Bühne gehen. Die Staatsanwaltschaft will eine Verurteilung wegen besonders schwerem Landfriedensbruch erreichen. Es geht hierbei auch um den Widerstand gegen die deutsche Asylpolitik. In der Stadt Zürich gibt es seit Ende September ein Refugium für Flüchtlinge aus Sri Lanka, die von der Abschiebung betroffen sind. Eventuell gelingt es uns, einen weiteren Zwischenbericht über die derzeitige Lage der Flüchtlinge in diesem Refugium zu geben. Eine Mitarbeiterin von RDL ist aus Kuba zurückgekehrt. Eindrücke ihrer Reise könnten durchaus hörenswert sein. Kuba zwischen realpolitischen Erfordernissen und sozialistischen Ansprüchen, die nicht aufgegeben werden sollen. Eventuell gibt es da noch einen weiteren Bericht von einem Verhandlungstag aus dem Prozess gegen Birgit Hogefeld und dann vielleicht noch einige weitere Themen. Ja, und das war's mit dem Frauen- und Lesben-Info. Bezugnehmend auf die Andeutung von meiner Kollegin, wir müssten heute pünktlich fertig werden. Jawohl, ich stehe dazu. Ich gehe nämlich jetzt heim und gucke mir Sissi, die junge Kaiserin, an. Es kommt heute im ZDF, dies vielleicht noch als weiteren Hinweis. Und somit tschüss, bis zum nächsten Frauenlesben-Info in 2 Wochen.
Peinlich, peinlich.